Menschen!
Na, wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast Fuck My Brain. Ich sitze hier wieder mit Tobi. Hallo Tobi.
Moin!
Was geht ab?
Alles gut, ich freue mich auf die zweite Folge.
Wundervoll, ich mich auch. Heute haben wir das Thema nicht mein Klimapaket. Es wird ein bisschen politisch wieder, sehr psychologisch, ein bisschen sozialpsychologisch und ihr könnt auf jeden Fall ganz, ganz krass gespannt sein. Tobi, du hast noch was zu erzählen aus der letzten Woche, habe ich gehört.
Wo hast du das denn gehört?
Ich weiß nicht.
Ein Vögelein hat dir gezwitschert, ja?
Gezwitschert, ja. Gezwittert.
Genau. Richtig. Wir sind ja noch so ein bisschen was schuldig. Und zwar wollen wir immer am Anfang der Sendung das Geräusch der Woche aus der Vorwoche auflösen. Und ihr habt ja kräftig mitgeraten, quasi aus der letzten Woche. Und wie ihr wahrscheinlich alle sofort gehört habt, war das Geräusch der Woche letzte Woche natürlich die Feldlerche, der Vogel des Jahres 2019. Aber das war ja einfach herauszufinden.
Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Du hast was denn? Feldlerche genommen. Was ist das denn für ein Vogel?
Ja, eine Feldlerche. Kennst du keine Feldlerche?
Nein.
Das ist der Vogel des Jahres 2019. Zeig mal ein bisschen mehr Respekt.
I'm sorry. I'm very sorry. Ich mag Vögel leider nicht. Das ist halt so das Ding. Deswegen zeigt das wahrscheinlich auch mein Desinteresse. Aber nun gut.
Möglich, du Naturbanause.
Der Übelste.
Der Übelste. Ach so, und dann fällt mir gerade ein, auch noch ein Hinweis. In der Zwischenzeit haben sich ja so ein paar Kleinigkeiten verändert. Stichwort Twitter. Bei Twitter haben wir jetzt unter Fuck My Brain auch einen eigenen Twitter-Account, wo ihr dann in Zukunft Fragen, Anregungen zur Sendung oder die Auflösung oder eure Tipps für das Geräusch der Woche oder wo auch immer wir zu aufrufen, das könnt ihr dann über den Account bei Twitter uns schicken auf jeden Fall. Und ganz top aktuelle Breaking News seit einer halben Stunde, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Trommelwirbel, warte.
Auf Spotify.
Oh yeah.
Genau. Also, zukünftig kriegt ihr alle Folgen auch bei Spotify. Das mit Soundcloud, das war eben halt dann eh nur zur Überbrückung gedacht. Und jetzt bei Spotify. Und von den Nachrichten geben wir jetzt zurück ins Hauptprogramm.
Warte mal. Bevor wir ins Hauptprogramm einsteigen, würde ich da schon gerne nochmal Bezug drauf nehmen.
Ja.
Denn es ist ja eigentlich ganz interessant. Spotify ist ja auch eine Plattform, wo du was zahlen musst, wenn du einen Podcast im Prinzip werbefrei hören möchtest.
Ja.
Also eigentlich lohnt es sich auch, wenn wir auf Soundcloud unseren Podcast hochstellen, damit der einfach werbefrei geschaltet wird, ne? Wobei ich echt gerade nicht so weiß, ob Soundcloud auch Werbung hat. Ich glaube nicht. Also damals war es zumindest nicht so.
Nee, also ich habe, das soll jetzt nicht selbstverliebt klingen, sondern dient natürlich nur der Qualitätskontrolle. Ich habe ja kürzlich im Auto auf Soundcloud unsere erste Folge selber mir mal komplett angehört.
Aha, siehst du.
Und das war ohne Werbung.
Ja, siehst du. Dann lass uns das doch einfach so beibehalten. Wir fragen euch einfach als Zuschauer auch, ob ihr das eventuell präferieren würdet. Ihr könnt uns ja einfach mal eine Nachricht auf Twitter schreiben. Wenn wir noch einen Instagram-Account machen, könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht über Instagram schicken oder per E-Mail.
Oder dritte Idee, fällt mir gerade ein. Wir können ja sowohl bei Spotify als auch bei Soundcloud sehen, wie viele Leute sich das angehört haben.
Ja.
Und wir können ja jetzt erstmal, sag ich mal, für die ersten 5 Folgen oder so das auf jeden Fall auf beiden Kanälen laufen lassen und gucken dann, wo mehr Leute hören und das machen wir dann weiter.
Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Du hast ja gesehen, wie ich hier gerade am Kopfnicken war bis zum Gehtnichtmehr, ne?
Richtig.
So,
nur deswegen habe ich mich gewagt, weiterzusprechen.
Aha, siehst du mal. So, aber jetzt kannst du gerne nochmal überleiten.
Ach so. Von den Nachrichten jetzt zurück ins ZDF-Hauptstadtstudio, ins Podcast-Hauptstadtstudio zu Noah Brühl mit dem Abendprogramm.
Oh, hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ihren Tagesthemen. Nein, Spaß. Heute geht's ja um das Thema Not My Climate-Paket, also nicht mein Klimapaket. Ich wollte schon hier mit Denglisch anfangen, oh mein Gott. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wieso handeln wir eigentlich nicht umweltbewusst? Warum juckt uns das Klima so wenig? Und vieles weitere mehr. Und wir fangen einfach mal damit an. Umwelt, was ist das überhaupt? Also Umwelt stellt ja generell unseren Lebensraum dar, so wie ich das verstehe. Das bedeutet, wo wir uns im alltäglichen Raum bewegen, unser Wetter, das bedeutet auch die Natur, das bedeutet aber auch die Stadt und auch die Wirtschaft in irgendeiner Art und Weise. Und dieses ganze komplexe Etwas muss zusammen eine Kongruenz finden. Also es muss einfach ineinander einhergehen, es muss echt sein, es muss funktionieren. Jetzt sehen wir allerdings seit Anfang des Jahres aufgrund von Fridays for Future, Greenpeace und KUKA-G, dass unser Klima einfach beschissen ist und dass wir desaströs dabei sind, unsere Welt ein bisschen zu zerstören. Ein bisschen sehr, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir sehr viele Gewohnheiten in unserem Alltag haben. Wenn wir von Gewohnheiten sprechen, in der Psychologie sprechen wir in der Regel auch ein bisschen von Habituation. Ne, das ist einfach der Fachbegriff davon. Ihr könnt ja gerne mal im Dorsch nachlesen. Wenn ich weiß, was der Dorsch ist, das ist das psychologische Wörterbuch. Also jede wissenschaftliche Disziplin hat ja irgendwie so sein Lexika, oder Tobi?
Ja, also ich glaube, in der Medizin ist das ja der Pschyrembel, meine ich,
beispielsweise.
Ja, auf jeden Fall, wobei Dorsch auch nicht besser. Komischerweise wirfst du mir immer so Worte zu, das war in der letzten Folge auch schon so. Jetzt kommt das mit dem Dorsch und was fällt mir sofort ein? Die Textzeile, ich bin Frosch wie ein Dorsch, auch wieder ein älterer deutscher Hip-Hop-Track, aus dem das stammt. Warum triggerst du bei mir immer ältere deutsche Hip-Hop-Tracks? Das war in der letzten Sendung genauso.
Wahrscheinlich, weil ich sehr auf Hip-Hop abfahre.
Möglich.
Das kann sehr gut möglich sein. So, zurück zu den Gewohnheiten im Alltag, die uns einfach schwer tun, umweltbewusst zu handeln. Das fängt an bei unserem To-Go-Becher, den wir für den Kaffee bekommen, beim Bäcker oder im Coffee-Store. Es geht weiter mit unserem alltäglichen Fortbewegungsmittel, dem Auto. Wir fahren von A nach B jeden Tag, wir fahren von zu Hause zur Arbeit, wir fahren von zu Hause zum Einkaufen, vom Einkaufen holen wir noch die Kinder von der Schule ab, falls wir Kinder haben. Also ich nicht, Tobi, du auch nicht, oder? Nee, okay. Und was halt der CO2-Pressure-Erhöher ist, so der Druckerhöher, ist einfach, dass wir für 10 Euro nach Mallorca fliegen können beispielsweise. Ne? Ryanair, EasyJet, das sind so wundervolle Beispiele.
Diese Preise finde ich unfassbar.
Es sind halt so heftige Dumpingpreise. Es geht einfach gar nicht fit.
Na, es ganz grundsätzlich, wenn wir überhaupt uns über Klimaschutz und so weiter und so fort unterhalten im Zusammenhang mit Mobilität.
Ja.
Also Mobilität, das hat ein Kollege von mir mal so schön gesagt, egal in welcher Form, das muss einem ja grundsätzlich mal klar sein, Mobilität ist noch nie ein Umweltprojekt gewesen. Egal welche Form von Mobilität, auch E-Mobilität und so weiter und so fort. Das ist alles im Endeffekt nicht gut für die Umwelt, so. Aber wenn ich denn wenigstens ansatzweise ernsthaften Umweltschutz betreiben will, dann kann es nicht sein, dass es Flüge gibt, die billiger sind als Bahntickets.
Das kann
überhaupt gar nicht sein.
Ja gut, aber da siehst du halt schon mal, wie unsere infrastrukturellen Verhältnisse hier in Deutschland geregelt sind, ne? Also die Bahn wurde ja damals, das war ja staatlich, die
richtig,
Bahn, so wie ich das damals verstanden habe, und dann wurde sie privatisiert und
teilprivatisiert zumindest. Ein Teil von der Bahn gehört auch noch dem Staat.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Prozent.
Aber bestimmt nicht so viel, oder?
Nee. Also deutlich weniger als die Hälfte. Keine Ahnung, 10-20% sowas. Also das ist schon ein großer Teilhaber, glaube ich zumindest. Gibt noch so ein paar andere Konzerne in Deutschland, wo so Volkswagen zum Beispiel, da ist auch einer der größeren Aktionäre, ist das Bundesland Niedersachsen.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ja
siehst du mal, richtig neuer Fakt, ey. Ja, das ist halt schon eine Schweinerei, und dadurch werden halt auch Tonnen von CO2 in unsere Atmosphäre geblasen, die uns letztendlich den Lebensraum nimmt. Das ist einfach Fakt. Aber ich muss auch dazu sagen, wir sind ja jetzt nicht von Grund auf böse. Wir haben ja auch schon irgendwo innerlich, also intrinsisch, eine Motivation, umweltbewusst zu handeln. Wir sehen das anhand von Studienergebnissen. Ich habe mir hier mal zwei Beispiele aufgeschrieben. 83% der Deutschen sind der Meinung oder sind für strengere Gesetze im Fischfang.
83%?
Also 83%?
Krass.
Nee, 53, 83, 83.
Ja, krass.
83%. Aber 37% dahingegen, das korreliert ja miteinander, würden weniger Fisch essen. Also du siehst einfach, es schränkt irgendwo ein bisschen ein. Ne? Es geht auch noch weiter, wenn wir das mal auf Fleisch übertragen. 39,5% sind für eine stärkere Besteuerung von Fleischprodukten. Ne? Also dass es einfach teurer wird, um zu zeigen, Fleisch ist ein Produkt, das kommt vom Tier. Das hat einen riesigen Herstellungsprozess. Na, wird dein Tee kalt? Hat einen riesigen Herstellungsprozess. Sehr schön. Und vor allen Dingen sterben dafür Tiere. Also da ist ein riesiger Aufwand hinter. Ne? Wir müssen einfach mal sehen, dass Fleisch kein Massenprodukt ist. Und dafür wäre ja eine höhere Besteuerung ganz sinnvoll. Aber jetzt kommt wieder das Konträre dazu. 53,3% sind einfach mal dagegen. 7,2% enthalten sich. Warum auch nicht? Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf den politischen Kontext übertragen, dann sehen wir auch, wer dagegen ist. Das sind nämlich parteipräferierend eher Leute, die der CDU, CSU, der FDP und der AfD zuzuordnen sind. Wahrscheinlich auch, weil sie einfach sehr gut in deren Weltbild passen, denke ich mal. Ne? Wir sympathisieren ja gerne mit Parteien, die unsere Interessen vertreten. Wenn ich gerne Fleisch esse und 5-mal die Woche Fleisch auf den Tisch bekomme, natürlich wähle ich dann wahrscheinlich eher diese Parteien, als dass ich dann jetzt die Grüne oder die Linke wähle, die sagt, ey, wir müssen den Fleischkonsum einschränken. Ne?
Das ist ja oftmals so das Ding, wenn ich mich hier ganz kurz mal von den Parteien löse. Aber das, was du auch gesagt hast, warum handeln wir nicht so umweltgerecht? Ich glaube, dass es mittlerweile echt viele Leute gibt, die umweltgerecht denken oder die verstanden haben, dass das echt ein Thema ist und dass da was getan werden muss. So. Aber all das, das spielt sich dann ja nur auf der rationalen Ebene so ab. Und in dem Moment, wo das mich ganz direkt betrifft, weil ich irgendwas in meinem Alltag ändern muss, spielt ja ganz stark die emotionale Ebene da rein. So. Und da haben wir ja letztes Mal passenderweise ja auch sogar schon drüber geredet, dass wenn da eine Entscheidung getroffen wird, was das Verhalten angeht, dass es ganz stark nach der emotionalen Ebene geht. Und da kann mein Verstand, kann mir noch so viel sagen, Massentierhaltung ist scheiße, wenn ich Hunger habe und bei McDonald's sitze und meinen Burger beiße und sage, boah, schmeckt ja geil aus, dann habe ich so einen Hunger, aber habe ich trotzdem im Kopf, dass es eigentlich falsch ist. Und ich mache es trotzdem so.
Ja, da spielst du mir im Übrigen gerade ein Spielball zu, weil ich wollte da nämlich gerade drauf zu sprechen kommen, wie eigentlich Einstellungen, also es ist super, umweltbewusst zu leben und halt auch unsere Wertevorstellungen, ne, weniger Fleisch essen, weniger Fisch essen und so weiter und so fort, die sind einfach inkongruent zu unserem alltäglichen Handeln. Warum ist das so? Wir haben einfach viel zu viele Alternativen gegeben und können anhand dieser Alternativen eigentlich gar nicht mehr sagen, okay, was präferieren wir eher, deswegen bleiben wir bei dem einen, was wir schon vorher ausgewählt haben. Das wäre dann in dem Fall Fleisch essen und Fisch essen. Man nennt das auch Status Quo-Fehler. Also der Status Quo-Fehler ist einfach der Grund, warum wir uns so schwer tun, umweltbewusst zu handeln. Wie ich gerade schon erklärte, zu viele Alternativen sind reizüberflutend. Das ist ganz klar. Wir können uns einfach nicht entscheiden. Und dann kommt wiederum das Problem, wir haben ja irgendwann am Anfang, wo wir irgendeine Alternative wählen mussten, eine gewählt. Und bei der bleiben wir einfach, weil hat ja einfach immer geklappt. Ist ja auch gemütlich. Warum sollten wir anders irgendwelche anderen Wege einschlagen? Warum sollten wir nach rechts fahren, wenn wir weiter geradeaus fahren könnten?
Mit den zu vielen Alternativen und warum zu viele Alternativen auch nicht immer gut sind, habe ich auch noch so ein schönes Beispiel. Das hat jetzt im ersten Moment mit Umweltschutz gar nichts zu tun, aber das kennt eigentlich, glaube ich, fast jeder aus seinem Alltag so. Wenn man sich mal einfach die Situation vorstellt und der eine oder andere hat das bestimmt schon erlebt, ich gehe jetzt in den Supermarkt, weil ich mir ein Glas Erdbeermarmelade kaufen möchte. Mhm. So. Jetzt gehe ich in einen größeren, gut sortierten Supermarkt und stehe da vor dem Marmeladeregal. Wie viele verschiedene Sorten Erdbeermarmelade finde ich denn da bitte? Und dann steht man da im Laden, in dem es alles gibt, steht vor diesem Regal, will Erdbeermarmelade kaufen, guckt sich an, wie viele Sachen das gibt, kann sich nicht entscheiden und geht wieder raus und sagt, die haben nicht das gehabt, was ich wollte. So, das ist so krass.
Oder da komme ich nämlich auf Entscheidungsfindung zu sprechen. Wir kennen ja unsere Heuristiken. Ne? Also, falls ihr das nicht wisst, Heuristiken sind einfache Faustregeln, die uns den Entscheidungsprozess ein bisschen vereinfachen. Da bin ich jetzt gerade
noch... Falls ihr das nicht wisst, jawohl, Herr Professor Brühl.
Ja, du bist ja auch Professor Tobi. auf jeden Fall würde ich sagen, in diesem Fall, dem Marmeladenbeispiel, würde ich auf meine Verfügbarkeitsheuristik einfach zurückgreifen. So die Informationen, die mir einfach darüber vorhanden sind, auf die greife ich zu. Zum Beispiel Erdbeermarmelade ist gut, okay. Vielleicht könnte da auch noch die Ankerheuristik passen, ne? Also da, wo ich sage, okay, dem messe ich emotionalen Wert bei. Wenn ich, weiß ich nicht, diese Erdbeermarmelade esse, dann habe ich immer das Gefühl, als ob ich bei Oma im Wohnzimmer sitze oder sowas. Ne? Also wir verbinden nochmal was Emotionales damit. Ist ja auch schön und gut. Hilft allerdings trotzdem nicht, dass wir so viele Alternativen haben und uns nicht entscheiden können. Ne? Wo wir gerade über Alternativen reden und Reizüberflutung und so weiter und so fort, da könnten wir auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass wenn wir nur eine Alternative hätten, also eine mögliche Lösung, würde eine Lenkungswirkung einsetzen, die unser Verhalten ein bisschen steuert. Aber dazu später auf jeden Fall mehr, ne, Leute? Was ist jetzt eigentlich so das, was wir gegen den Status Quo Fehler machen könnten? Also, zunächst einmal, ja gut, wir könnten weniger Alternativen schaffen, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, Tobi.
Ja, was meinst du mit deinen Alternativen jetzt noch genau?
Alternativen, also im Prinzip zu viele Gesetze beispielsweise machen uns schwierig, eine Richtung einzuschlagen. Die Diversität der Gesellschaft macht es auch ein bisschen schwieriger.
Okay.
Ne, die Vielfalt an Produkten, die wir im Supermarkt zum Beispiel finden, an tierischen Produkten vor allem. Oder auch die Vielfalt an Transportmöglichkeiten, zum Beispiel wenn wir in den Urlaub fahren wollen. Ich meine, wie schnell kannst du dir einen Flug im Internet mal eben für 300 Euro nach Washington buchen?
Ja, so eine Sache von 5 Minuten, ne, maximal.
Eben.
Also inklusive Rechner hochfahren und so.
So, und es sind einfach 300 Euro, die du im Schnitt ausgibst. So, das ist gar nichts. Das rechtfertigt nicht mal im Ansatz, wie viel CO2 du eigentlich produzierst, dadurch, dass du auf diesen transatlantischen Flug mitfliegst.
Ja, aber das ist also vollkommen richtig, auf jeden Fall, überhaupt gar keine Frage. Aber das lässt sich da, das ist ja das Schwierige, auf alle anderen Bereiche irgendwie auch ausweiten. Natürlich ist das Fliegen schädlich, überhaupt keine Frage, vor allen Dingen in der Menge, in der es jetzt stattfindet und teilweise denn diese kurzen Inlandsflüge und keine Ahnung was alles.
Das finde ich sowieso grausam.
So, das ist alles total schlimm, aber auf der anderen Seite, alles das, was mit unserem Konsum zu tun hat, ist damit ja verknüpft. Also ich brauche mir nur angucken, wie viele Container jedes Jahr über die Weltmeere geschippert werden, mit irgendwelchen Schiffen, die Schweröl oder sonst irgendwas verbrennen. Von der Kreuzfahrtindustrie ganz zu schweigen, die auch boomt ohne Ende. Alles, was Mobilität ist, muss eben halt überdacht werden. Aber das Ding ist mit den Alternativen so, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, mir geht das ja manchmal auch so. Irgendwie vom Kopf her weiß man, was man günstigstenfalls alles so tun sollte oder könnte. Du hast ja schon so ein paar Beispiele genannt mit der Ernährung, mit der Mobilität und so weiter und so fort. Genau. Und weil das eben halt so viele Sachen sind, die man tun könnte, glaube ich, fällt es, und da sind wir wieder bei dem, was wir eben sagten, fällt es vielen Leuten echt schwer, überhaupt mal zu sagen, wo fange ich denn an? Weil mit irgendwas, wenn ich was verändern will, muss ich ja mit irgendwas anfangen.
Das meine ich mit Reizüberflutung.
Ja, genau.
Du weißt einfach nicht, wo du starten sollst. Und genau da ist einfach der Clou, mal zu sagen, okay, ich fange jetzt einfach an.
Weil, ja. Und das auch mal an euch da draußen so, wir beide, glaube ich, sind mit Sicherheit auch nicht die perfekten Vorbilder für umweltgerechtes Verhalten, bei weitem nicht so. Aber es gibt so ein paar Sachen, die wir uns vorgenommen haben, die wir umsetzen. Das sind nur Kleinigkeiten, die wir anders machen als früher. Ja, und wenn es das ist, dass wir darauf Wert legen, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen, das Obst und Gemüse, was wir kaufen, nicht noch extra in so eine kleine Plastiktüte zu packen oder eben halt unseren eigenen Einkaufsbeutel mit zum Einkaufen zu nehmen und so ein bisschen weniger Fleisch zu essen als vorher, solche Sachen. Und ich glaube, wenn viele, viele Leute ein kleines bisschen was machen würden, dann wäre das viel besser, als wenn ein paar wenige ganz viel machen.
Richtig, richtig. Wo du gerade auf so ein paar Tipps eingehst, da möchte ich auch gerade mal anmerken, liebe Leute, ihr könnt auch regional einkaufen, ne? Wisst ihr wo? Auf dem Markt. Also ich muss...
Nur was ist denn ein Markt?
Ich muss mich tatsächlich gerade mal outen, ne? Also ich bin das erste Mal mit, ich glaube, 19 auf den Markt gegangen. Mit 19. Und statt, also jetzt gehe ich gefühlt, ja gut, im Monat 2-3 Mal auf den Markt, ne? Weil ist auch ein bisschen teuer, ich bin da noch Student.
Warte mal, Noah, für unsere jüngeren Zuhörer, erklär doch mal, was ein Markt ist. Also ein Markt. Ich glaube wirklich, dass es Leute gibt, die das nicht wissen.
Ein Markt ist ein Verkaufsort. Auf diesem Verkaufsort stehen Stände neben Stände und gegenüber stehen Stände. Es wird Obst verkauft, es wird Gemüse verkauft, es wird regionales Fleisch verkauft und auch vielleicht manchmal Fisch.
Hinter den Ständen stehen die Marktschreier und bieten ihre Produkte feil.
Digga, komm mal rüber, 3,50 Aal, 3,50.
So hört sich das dann an, wenn man morgens um 5 besoffen über den Fischmarkt läuft. Das ist auch immer toll.
Die ja, Erfahrung
hatte ich gestern übrigens.
Fischmarkt, gutes Beispiel. Oder in Hamburg auch sehr zu empfehlen, der Isemarkt.
Mhm. Wir wohnen ja um die Ecke vom Isemarkt. Das heißt, um die Ecke, ein paar Meter sind schon. Aber Dieser Markt ist schon ganz gut.
Willst du nicht gleich unsere Adresse durchgeben?
Das weiß doch überhaupt gar keiner. Der Eselmarkt ist halt schon, also der Eselmarkt ist ja schon 1,375 Kilometer entfernt. Okay, vielleicht war das jetzt zu präzise. Nee, aber wo wir jetzt bei Tipps einfach noch sind, versucht einfach mal Gewohnheiten zu durchbrechen. Also versucht einfach mal über, aus eurer Bubble zu kommen, aus eurer Comfortzone und dem Klima, ja,
hier, aber
und dem Klima zuliebe, das ist auch mal so eine Sache, tut es euch zuliebe einfach, weil wenn ihr weiterhin den Klimawandel unterstützt und das tut ihr, indem ihr 2,50 Euro Hackfleisch bei Aldi kauft oder beispielsweise, ja, wie du schon gerade eben meintest, Obst in kleine Plastiktütchen tust, so das hilft euch nicht. Nehmt einen Einkaufsbeutel mit, versucht weniger Fleisch zu essen oder sonstiges, versucht aus euren Gewohnheiten rauszukommen, was Neues zu machen, das kann Spaß bringen ohne Ende, Leute, ich sag's euch.
Hier Bezug nehmend nochmal Dings hier Markt und so, um das nochmal kurz abzuschließen tatsächlich. Weil es ist ja wirklich so, das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, wenn ihr jetzt so eure Lebensmittel, Obst, Gemüse, was weiß ich, Käse, meinetwegen auch Wurstprodukte und so auf dem Markt kauft, erstens ist es da viel einfacher, regional einzukaufen, weil in der Regel fast alle Händler aus der unmittelbaren Umgebung oder Region kommen, das ist das eine. Und das zweite ist einfach, wirst du mir sicherlich beipflichten können, wenn man diese Produkte dann isst zu Hause, man schmeckt auch einfach einen Unterschied, ob das von einem regionalen Händler vom Feld auf dem Markt verkauft wird oder ob ich mir da im Supermarkt irgendwas gekauft
habe. Darf ich mal kurz ein Beispiel nennen?
Ja, na, aber hallo.
Und zwar kauft euch mal bei Lidl, gut, die ist auch in Plastik eingeschweißt, kauft euch mal eine Plastik eingeschweißte Paprika und kauft euch mal eine Paprika auf dem Markt. Ihr werdet direkt merken, dass ihr geschmacklich einen Unterschied feststellt, dass die viel knackiger ist, dass die viel mehr Freude ausstrahlt.
Das könnte aber auch daran liegen, vielleicht hast du nicht erwähnt, dass die Paprika aus dem Supermarkt, bevor man die isst, muss man die auch auspacken dann, ne? Vielleicht könnte das auch daran liegen.
Okay, der war flach, aber gut. ja gut, um jetzt mal kurz das Thema abzuschließen, wenn ihr interessiert seid, mal euren CO2-Fußabdruck im Prinzip zu messen, dann geht doch mal auf Seiten beispielsweise wie ein guter Tag hat 100punkte.org, war das glaube ich, gebt das mal bei Google ein, oder klimaaktiv, dort könnt ihr mal schauen, wie viel CO2 ihr eigentlich verbraucht und dann versucht doch einfach mal eine Woche lang so als Selbstexperiment, so nicht als Laborversuch oder doch als Laborversuch, ne?
Im Zweifelsfall ja, immer gleich eine wissenschaftliche Studie draus
machen. Ja, genau, Feldversuch direkt starten, kein Problem. Einfach mal zu schauen, ob ihr CO2 reduzieren könnt. Ne? Also es geht hier halt viel um Gewohnheiten durchbrechen. So, und damit schließe ich jetzt das Thema ab und leite nun rüber in das Hauptstadtstudio Hamburg zu Tobi.
So, und zwar haben wir wieder die Late Machado Playlist zu befüllen, wie in jeder Sendung.
Oh yeah.
Und ich habe mir überlegt, was möchte ich da als erstes für ein Lied draufsetzen heute? Und da ist mir etwas eingefallen aus der letzten Sendung. Wie ich eingangs schon sagte, älterer deutscher Hip-Hop-Track. Und da habe ich so eine kleine Message rausgesendet an die älteren Zuhörer. Und da hast du dich noch beschwert, wieso ältere und was soll das? Und um das so ein bisschen aufzuklären, habe ich mir gedacht, dann packe ich einfach mal das Lied, um das es da ging, mit auf die Playlist von den Fantastischen Vier, das Lied Was geht?
Was geht? Was geht?
Ich sag's dir ganz konkret, genau. Und welches Lied packst du auf die Playlist, Noah?
Ich habe ein neues Lied entdeckt von einer wundervollen Serie, die ich auch gerne mal ganz kurz pushen würde. Also das ist eine richtig schöne deutsche Produktion, muss ich mal sagen. Die Serie heißt Druck und in der, ich glaube, 12. Folge lief das Lied Slow Dancing in the Dark von, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Joji, also J-O-J-I. Mega geiler Track, einfach mal zum Duschen anmachen und ein bisschen runterkommen nach der Arbeit. Yeah.
Ja, alles klar. Packen wir mit auf die Playlist und euch wünschen wir weiterhin immer viel Spaß beim Hören unserer Musik sozusagen.
Yeah. So, da wir jetzt ja gerade eben so ein bisschen diese umweltpsychologischen Aspekte bedacht haben, besprochen haben, visualisiert haben, würde ich jetzt gerne mal so einen kleinen Umschwung machen in Richtung Verhaltensforschung, Soziologie, Sozialpsychologie und mich da wirklich mit der Frage beschäftigen, warum juckt uns das Klima einfach nicht? So, das ist halt die zentrale Frage dieses Podcasts heute. Und ich würde gerne einsteigen mit dem Zitat, was ich letzte Woche als Tweet der Woche präsentiert habe, nämlich das Zitat von Luisa Neubauer. Das Problem ist einfach, dass alle ja umweltbewusst handeln wollen, aber keiner wirklich handelt. Und da kommen wir jetzt mal auf die Verantwortungsdiffusion zu sprechen.
Was ist das denn? Das klingt ja kompliziert.
Also wenn man sich mal durchs Internet scrollt, findet man diverse Definitionen von Verantwortungsdiffusion. Wenn wir es mal ganz kurz runterbrechen, ist es einfach nur so, es gibt eine Aufgabe, die steht in einem Raum und trotz dessen, dass also siehst du, diese Aufgabe ist offensichtlich zu tun, aber trotz dessen, dass ausreichend Personen da sind oder Aufmerksamkeit da sind, diese Aufgabe umzusetzen oder zu erarbeiten oder anzugehen, wird es trotzdem nicht gemacht. Und das kommt alleine davon, dass wir beispielsweise, ihr kennt ja wahrscheinlich das Beispiel oder beziehungsweise die Nachrichtenschlagzeile des Mannes, der in der, ich glaube, Berliner U-Bahn war das, Tobi?
Ja, weiß ich nicht mehr
genau. In der Berliner U-Bahn einen Mann oder eine Frau beschützt hat, vor drei Schlägertypen und selber dann zusammengeschlagen wurde und an den Folgen gestorben ist, leider Gottes. Und es saßen mehrere Leute in dieser U-Bahn-Station oder standen dort auch rum. Und da haben wir sehen können, dass keiner die Verantwortung für die Situation übernehmen wollte, weil erstens mal keiner irgendwie eingegriffen hat, keiner hat gehandelt, alle haben nur geguckt. Und das ist halt wirklich ein Effekt, den man sehr oft beobachten kann. Also nicht nur in Gewaltsituationen, sondern auch wenn jetzt beispielsweise jemand am Strand ertrinkt, ist es auch schon oft vorgekommen, dass Menschen am Strand ertrunken sind und einfach ganz viele Leute zugesehen haben, aber nicht gehandelt haben. Man nennt das auch den Bystander-Effekt. Also in der Verhaltensforschung wurde auch verifiziert, dass das Verhalten von Zuschauern bei Straftaten, beziehungsweise wenn die Anwesenheit von Zuschauern bei Straftaten sehr hoch ist, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Hilfeleistung sinkt, also dass die Leute nicht eingreifen wollen. Wie gesagt, das ist der Bystander-Effekt.
Um das Paradoxon sozusagen nochmal an einem anderen Beispiel deutlich zu machen, es ist besser, mit seinem Auto eine Panne zu haben an einer einsamen Landstraße, als an einer vielbefahrenen Straße, weil die Wahrscheinlichkeit an einer einsamen Landstraße, dass derjenige, der da vorbeikommt, anhält, größer ist als an einer vielbefahrenen Straße.
Das ist ja mal ein mega gutes Beispiel. Boah, das hat's richtig auf den Punkt gebracht. Nice, danke. Warum ist denn das so? Also warum will denn eigentlich gar keiner eingreifen? Beziehungsweise warum möchte keiner eingreifen? Damit hat sich die Soziologie beschäftigt. Und die Soziologie hat folgende Ergebnisse zusammentragen können. Nämlich, wir Menschen nehmen ja immer eine soziale Rolle ein. Innerhalb einer Situation. Das tun wir auf der Arbeit, da bin ich der arbeitende Noah zum Beispiel, das tue ich jetzt hier gerade, ich bin jetzt hier gerade der Podcaster Noah. Wenn ich in der Uni bin, bin ich der Uni Noah. So gesehen könnte man mich als verschiedene Charaktere betrachten. Also wie so ein Videogame.
Wenn du auf der Arche bist, bist du der Arche Noah.
Ja, zum Glück bin ich nicht auf der Arche. Gott, dieser Witz ist so schlecht, ne?
Ja, deswegen muss ich ihn bringen.
Ja. Naja, jedenfalls haben wir alle eine gewisse Rolle in einer Situation. Und diese Rolle ist auch geprägt von Aufgaben, die wir in uns organisieren oder die wir in unserem Umfeld organisieren. Wenn wir das jetzt mal so sehen, wir sind zum Beispiel in einem Café, dort haben wir Leute, die sind im Service, die Kellnern zum Beispiel, dann haben wir Leute, die sind an der Theke, die machen die Getränke und dann haben wir Leute, die sind in der Küche, die machen die Küche und das Essen. So, jeder hat seine Aufgabe. Die sind untereinander strukturell und organisatorisch vernetzt und wissen, jeder hat seine Aufgabe zu tun und wissen auch jeweils von den Aufgaben. Aber in solchen Situationen, wie beispielsweise, dass jemand in der U-Bahn zusammengeschlagen wird und Menschen drumherum stehen und keiner handelt, da ist die organisatorische Rolle des Charakters einfach nicht geklärt. Wer jetzt wirklich als der Akteur, ich unterstreiche das nochmal, der Akteur in der Situation eingreift und anfängt, Hilfe zu leisten, das ist einfach grundlegend das Problem. Also die Leute sind sich einfach nicht im Klaren, haben sich vorher nicht abgesprochen, können das auch gar nicht, wer jetzt eingreift, wer den ersten Schritt macht. Meistens ist es auch so, du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn erst einer von einer Gruppe anfängt, etwas zu sagen, dann kommen alle hinterher. Ich kenne das noch damals aus dem Klassenzimmer, da war es so, dass man Vorschläge beispielsweise bringen sollte für eine Klassenfahrt. So, und dann waren alle erstmal still, und dann hat der Erste angefangen, und dann kam immer mehr Vorschläge, immer mehr, und dann hatten wir am Ende so viele Vorschläge, dass wir uns gar nicht mehr, ja, im Prinzip entscheiden konnten, weil wir so reizüberflutet waren.
Ja, das kenne ich auch.
Jedenfalls ist es halt auch so, wenn wir das jetzt aufs Klimathema im Prinzip übertragen, dann sehen wir, gut, keiner möchte in dem Moment Verantwortung übernehmen. Keiner, wirklich. Also
beziehungsweise. Ja, das Ding ist, du hast ja bestimmt auch schon mit vielen Leuten so über dieses Thema gesprochen.
Oh ja.
So wie ich auch. Und das Geile ist ja, und das passt ganz gut zu diesem Verantwortungsdiffusionsdings und so, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dann sagen die immer so, ja, natürlich dies und jenes müsste man alles tun und so weiter, schön und gut. Aber dann kommen ja immer so Beispiele und sagen, na ja, aber selbst wenn wir jetzt hier in Deutschland was tun würden, ohne dass Länder wie China und Dings und Russland, die ganzen großen Länder mitmachen, bringt das ja sowieso nichts. Mhm. So, das ist immer so diese Entschuldigung, gar nicht erst damit anzufangen, bevor nicht die anderen irgendwie anfangen. So,
das ist ja genau.
Ja, genau.
Das könnte man eigentlich immer in einem Gespräch als kleinen Jingle anbringen. So.
Verantwortungsdiffusion.
Wie so ein muss man immer ständig bei sich haben, wie damals bei Stefan Raab die Knöpfe auf die gedrückt hat.
Miet!
Verantwortungsdiffusion. Yay. Gut, wir wollten das jetzt gerade ja aufs Klimathema übertragen. Du hast es gerade perfekt erklärt. Deswegen gehe ich einfach mal weiter in die Kognition und Neurowissenschaften. Die Neurowissenschaften haben einfach gezeigt, okay, wir brauchen eine gewisse Motivation, um überhaupt so handeln zu können. Jeder handelt ja aus einem Motiv heraus. Ich esse, weil ich habe Hunger. Ich trinke, weil ich bin durstig. Ich schlafe, weil ich bin müde. Ganz klar. So, dementsprechend haben wir dazu auch irgendwie immer eine Nähe. In dem Fall jetzt beim Klima brauchen wir emotionale Nähe. Wir müssen sehen, dass beispielsweise unsere Umwelt um uns herum kaputt geht, bis wir überhaupt handeln. Also die Frau, eine Neurowissenschaftlerin, war letzte Woche bei Markus Lanz, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, hat aber auch wunderbar etwas zitiert. Sie meinte nämlich, die Bilder von den Eisbären auf den Eisschollen, tut mir leid, die haben ausgedient. Und das stimmt auch, die haben ausgedient. Die haben aber auch noch nie wirklich zum Zweck gedient, weil wir einfach keine emotionale Nähe zu Eisbären haben. Also hast du schon mal einen Eisbären gesehen, Tobi?
Ja, klar.
Wo denn?
Im Zoo.
Wundervoll. Und in der reinen Natur?
Nee, nicht wirklich.
Da hast du nur Braunbären gesehen in Schweden, ne?
Nee, ich weiß, dass es da welche gibt und ich habe auch schon mal Spuren gesehen, aber die Bären selber habe ich noch nicht gesehen. Ich meine, glücklicherweise vielleicht auch.
Siehst du.
Ja, von so einem Bären möchte ich keine Schelle bekommen.
Nee, Alter, auf gar keinen Fall. Jedenfalls ist es einfach, ist es klar auf der Hand.
Das Ding ist, dass die Eisbären und die Eisberge sind einfach zu weit weg von uns, als dass wir da so. Natürlich kennen wir alle Bilder aus dem Fernsehen und sagen, oh schön und ja.
Amazonas brennt, die Gletscher
schmelzen. Da sind wir wieder bei dem Rationalen, ne? Oh, sieht schön aus, muss erhalten bleiben, ist wichtig, haben wir alles verstanden so. Aber diese genau das, was du sagst, die emotionale Bindung, die ist eben halt nicht da. Und vor allen Dingen im Gegensatz zu anderen Ländern, wo das viel, viel schlimmer ist als bei uns so. Ich glaube, um da auch nochmal so kurz einen Bogen ganz zurückzuspannen zum Anfang, warum die Leute sich nicht umweltbewusst verhalten, weil ja für die Leute bisher noch kein Leidensdruck spürbar ist, richtig, durch das veränderte Klima. Also gerade hier, wo wir wohnen, also in Hamburg beispielsweise, ist es ja so, dass die meisten Leute sich bisher immer darüber freuen, dass die Sommer so ein bisschen besser sind als in den letzten Jahren. So mehr merkt man ja erstmal hier noch nichts. Gut, es ist länger trocken. Aber in der Großstadt merkst du die Sachen eben halt dann nicht so schnell und denkst so, oh, mehr gutes Wetter ist ja super.
Naja, guck mal, also es wurde ja auch prognostiziert, dass beispielsweise Hafenstädte wie Hamburg untergehen werden. Hm. Das ist einfach Fakt. Hm. Stellt euch jetzt mal vor, ihr wohnt in Hamburg, ihr wohnt hier schon euer ganzes Leben lang, seid ihr aufgewachsen, rennt hier, seid hier als kleiner Dulli durch die Straßen gerannt und jetzt seht ihr als 21-Jähriger so, oh scheiße, unser Verhalten führt dazu, dass der Meeresspiegel bzw. der Wasserspiegel einfach exponentiell ansteigt und die Stadt überflutet, dann haben wir ein Problem und dann wird auch erst gehandelt. Das ist nämlich das Problem, denn dann haben wir emotionale Nähe aufgebaut. Wenn wir jetzt beispielsweise mal CO2-Ausstoß ersetzen würden gegen das Wort Sauerstoffreduktion, was würde das in unserem Gewissen und vor allen Dingen unserem Selbst und in unserem Handeln eigentlich anrichten? Ich würde faktisch echt behaupten, dass wir viel umweltbewusster leben würden und auch handeln würden und auch schauen würden, was wir einkaufen, was wir essen und ob das überhaupt verträglich ist. Weil stell dir vor, umso mehr Fleisch du isst, desto weniger Sauerstoff zum Atmen hast du.
Da komme ich gerade auf so eine Idee. gerade neulich, vor ein paar Wochen, ist doch irgendwie so eine Entscheidung gefallen, dass jetzt Lebensmittel gekennzeichnet werden mit diesem, wie heißt dieses komische Siegel?
Ja, diese Ampel ist das.
Ja, doch, diese komische Ampel, die hat ja irgendeine Bezeichnung. Ich habe das jetzt irgendwie vergessen.
Ich weiß es auch nicht.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall fiel mir gerade ein, geil wäre das doch, wenn wir sowas schon machen. Da geht's ja darum, wie gesund die Inhaltsstoffe irgendwie sind, oder wie wertvoll die Inhaltsstoffe sind. Und je wertvoller das ist und gesünder es ist, desto besser ist eben halt die Bewertung.
Genau.
Das wäre doch genauso gut, auf jedes Lebensmittel ein eben solches CO2-Siegel beispielsweise drauf zu machen, wo dann ganz klar erkennbar ist, wenn du jetzt zu dem Produkt greifst, dann sorgst du dafür, dass das CO2 über dem ist, was wir verbrauchen dürfen. Und weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich stelle mir gerade nur im Kopf vor, dass dieses CO2-Siegel dann wieder auf eine Plastikpackung gedruckt ist, wo drin dann Paprikas drin sind.
Ja, natürlich.
Es ist so, ach, es ist so ein Paradoxon, ey. Es ist also wirklich crazy. Gut. Ebenso habe ich noch einen Punkt anzumerken, dann würde ich gerne eine andere Frage bearbeiten, nämlich würde ich gerne auf multiple Intelligenzen zu sprechen kommen. Gardner hat in den, ich glaube,
8... Aber bevor du das tust, habe ich, glaube ich, aber noch was zu diesem Komplex abschließend, vielleicht zu diesem Komplex mit der Verantwortungsdiffusion und dem ganzen Krams noch mit beizutragen, weil ich ja nämlich glaube, dass wir da in so einer Art Teufelskreis irgendwie tatsächlich drin stecken. So. Nämlich dahingehend, dass dadurch, dass ja die Menschen nicht genug tun, das haben wir eben ausreichend besprochen, bleibt ja eigentlich überhaupt gar nichts anderes mehr möglich, als dass die Politik da eingreift und bestimmte Regeln macht, so bestimmte Gesetze erlässt. So, das ist ja immer das, was vermieden werden soll, weil immer gesagt wird, ja, die Leute, die sollen schon selber entscheiden und wir können jetzt nicht alles den Leuten vorschreiben. Wir
wollen nichts verbieten.
Ja, genau das.
Ja, anders funktioniert's nicht.
Genau das. Und das sehe ich auch so ein bisschen, dass es anscheinend nicht anders funktioniert, aber da ist dann wieder irgendwie so dasselbe Problem. Die Menschen tun nichts. Deswegen muss die Politik etwas tun. Bei der Politik ist es so, das wird ja natürlich immer beklagt, überhaupt keine Frage, dass solche Prozesse unheimlich lange dauern, weil Mehrheiten organisiert werden müssen und bla bla bla, wie das eben halt genau im demokratischen Prozess eben halt so ist. Dadurch sehen auch die Leute wieder, ja selbst die Politik, die tut ja überhaupt gar nichts. Wenn die Politik gar nicht so wirklich was tut, dann kann das ja auch vielleicht alles gar nicht so wichtig sein, wie diese ganzen Aktivisten so sagen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das eventuell auch so eine Rolle spielt und so ein kleiner Teufelskreis ist.
Ja, es ist immer so diese Vorbildfunktion, diese Rolle. Es ist ein komplexes Konstrukt einfach. Die Dynamik ist sehr komplex, könnte man auch sagen. Ne? Gut, aber ich wollte jetzt ja ganz kurz einmal auf multiple Intelligenzen zu sprechen kommen. Gardner hat in den 80er Jahren, war es glaube ich in der Intelligenzforschung, ein bisschen was erreichen können und hat festgestellt, wir haben ungefähr 8 unterschiedliche Intelligenzen. Das ist dann sowas wie eine mathematische oder logisch-rationale Intelligenz, sowas wie eine empathische Intelligenz.
Studien haben übrigens herausgefunden, dass Donald Trump nur eine hat.
Und das ist die
Blödheitsintelligenz, genau.
Jedenfalls hat Gardner aber auch die Intelligenz entdeckt, biologische Umweltveränderungen wahrnehmen zu können. Also das können tatsächlich nicht alle, so wie man das festgestellt hat, sondern im Prinzip nur prädestinierte Leute. So, wenn jetzt nicht jeder diesen weitreichenden Blick hat, biologische Veränderungen zu sehen, wie beispielsweise, dass der Meeresspiegel ansteigt, wie beispielsweise, dass es wärmer wird, wie das jetzt hier in Schweden oder auch in Deutschland die Fichte beispielsweise den Wald übernimmt und die Laubbäume im Prinzip aussterben. So, ne? Wenn man das nicht hat, dann kann man auch gar keine Relation dazu irgendwie feststellen. Also,
wobei, bei der Fichte muss man ja dazu sagen, das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Klima zu tun, sondern liegt ja an der Holzwirtschaft, weil das schnell wachsende Hölzer sind und
genau,
so weiter und so fort. Ne?
Genau, aber das nun mal so als Beispiel, um das zu visualisieren.
Naja, das ist letzten Endes auch ein schönes Beispiel, nicht nur mit CO2 und Mobilität und Konsum und so weiter und so fort, wie auch durch solche Sachen wie Auf- oder Umforstung oder sonst irgendwas der Mensch eben halt auch in die Natur eingreift.
Genau so ist es. Also wir greifen komplett eigentlich in die Natur ein, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube nicht, dass die Erde darauf ausgelegt war, dass wir Menschen da eingreifen. Überhaupt nicht.
Naja, wir beide wissen, der Erde ist das sowieso scheißegal. Wenn die uns loswerden will, dann sind wir eh weg vom Fenster.
Richtig, und die braucht auch nur 100 Jahre, bis die wieder voll zufrieden ist und normal funktioniert. Wo wir jetzt gerade bei Welt sind, könnte man auch einfach mal das Wort global nennen. In dem Zuge würde ich gerne über globale Trends reden.
globale Trends, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was meinst du damit?
Ein globaler Trend ist jetzt beispielsweise unsere Umweltbewegung. Zumindest wird es so dargestellt. Also, ich frage mich halt ganz, ganz oft, ist Fridays for Future, XR oder Greenpeace, sind es nur globale Trends oder sind es wirklich Bewegungen? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, es ist beides. Denn zum einen ein globaler Trend, weil man kann es nämlich anhand einer Grafik sehen, die werde ich im Übrigen bei uns auf dem Twitter-Account auch posten, dann könnt ihr mal im Tweet-Feed nachschauen, nämlich von Januar 2019 bis jetzt, Oktober 2019, ist in Deutschland einfach mal die Zahl der Aktivisten, die sich für Umweltveränderungen engagieren, beziehungsweise für Umweltstärkung engagieren, von unter 10.000 auf krasse 6 Millionen angestiegen. Also 6 Millionen Aktivisten. Und ich glaube schon, dass in diesem kurzen Zeitraum einfach dann ein Trend generiert wurde. Ein Hype zu sagen, okay, wir stehen für das Klimaveränderung ein, wir wollen etwas bewirken, wir wollen das verhindern. Wir fordern Verzicht beispielsweise, ne, Sprichwort Lenkungswirkung, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Das Krasse bei solchen Zahlen ist, was war, 6 Millionen?
6 Millionen.
Ich meine, das ist ja für so eine, ich nenne das jetzt einfach mal Bewegung, ist das ja unheimlich viel. Vor allen Dingen ein unheimlich großer Zuwachs in einem relativ kleinen Zeitraum. So. Mhm. Das ist schon durchaus was Besonderes. Aber das Ding ist, das finde ich immer so ganz krass, ich finde das toll, dass sich so viele Leute engagieren und dass das ein Thema ist, was mittlerweile wirklich in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen ist. Vor allen Dingen ja eben halt bei jüngeren Leuten und so. Das lässt mich auch wieder hoffnungsvoll in die Zukunft gucken, so ein kleines bisschen. Aber gleichzeitig liegt darin auch so ein bisschen ein Problem, weil ganz viele von diesen jüngeren Leuten, die sich da engagieren, sind zum Beispiel noch gar nicht wahlberechtigt, als Beispiel. So, und ich habe eben halt auch schon von jungen Leuten gehört, dass die gesagt haben, ja, das ist ja toll, dass wir auch ja so erzogen wurden, ein bisschen mehr auf die Welt zu achten und hier und da. Und jetzt sind wir in so einem Alter, wo wir uns engagieren und wo uns das auch interessiert und haben aber überhaupt gar keine Chance, tatsächlich was zu bewirken, weil die ganzen vielen Alten und Rentner, also nichts gegen die Rentner als Ganzes, so überhaupt keine Frage, aber ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich das letzte irgendwie geführt habe. Also die ganzen Rentner, was Wahlentscheidungen angeht, halt immer sehr konservativ wählen und dass einfach so viele Stimmen sind, dass die nachkommenden, weniger jüngeren Leute, selbst wenn die alle zur Wahl gehen würden, es schwer haben, da tatsächlich dann durch das Wahlergebnis einen großen Umschwung zu bringen. Ich meine, in der Europawahl haben wir es jetzt gesehen, so dass da, wenn sich viele engagieren, zumindest ein bisschen was möglich ist, wenn man das dann ans Wahlergebnis der Grünen denkt, so. Aber das ist schon schwierig, aufgrund der Demografie auch einfach.
Ja, da bilden sich halt Grüppchen, ne? Also In-Groups, Out-Groups, ich würde schon in dem Kontext davon sprechen. In-Group wären jetzt beispielsweise die Aktivisten von Fridays for Future, die Jüngeren vor allem, die du gerade genannt hast, wo ich dir auch nochmal beipflichten muss. Ich bin dafür, dass einfach Menschen ab 16 wählen dürfen. Also ich meine, in dem Alter ist man doch auf jeden Fall rational und kognitiv so gut drauf, dass man darüber entscheiden kann, welche Partei man wählen möchte.
Definitiv. Vor allen Dingen, wenn das so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, wenn das so ein bisschen flankiert werden würde von bestimmten Lehrplänen, die eben halt im Alter von 14, 15 vielleicht schon anfangen, bis zum 16. Lebensjahr die Schüler eben halt darauf vorzubereiten, was ist Politik, wie funktioniert das überhaupt und so, damit sie wissen, wie funktioniert überhaupt so eine Wahl und was mache ich da und was habe ich überhaupt für einen Einfluss, wenn ich da mein Kreuzchen mache.
Richtig. Daraus können auf jeden Fall In-Groups und Out-Groups entstehen. Was ist das, was ich jetzt gerade erklären möchte? In-Groups sind die Gruppen wie beispielsweise Fridays for Future, XR, Greenpeace, die sich einfach für die Umwelt engagieren, die etwas Besseres bewirken wollen. Und dann haben wir noch die alten konservativen Rentner. Nein, dann haben wir halt auch noch Anhänger von Parteien wie beispielsweise CDU, CSU, SPD, FDP, AfD und so weiter und so fort, die einfach, ja, so gesehen, eher weniger für Klima sind, beziehungsweise eher mehr für Beibehaltung sind, für Gewohnheiten sind.
Mir ist gerade im Kopf die ganzen Abkürze von den Parteien, die du eben genannt hast, AfD. AfD, was bedeutet es immer noch? Das Ausländer für Deutschland heißt das.
Ne? Genau, richtig.
Ja, alles klar.
Richtig. Cool. Und ich glaube, dadurch, dass diese Gruppenbildung entsteht, also diese In-Groups und Out-Groups, wird dieser Prozess, um jetzt nochmal zum globalen Trend zu kommen, der jetzt momentan im Prinzip besteht, dass der weitreichend einfach so bestehen bleibt, dass diese Parteien oder diese beiden Gruppen sich einfach weiterhin kriegen oder eine Wechselwirkung zueinander haben und dass immer mehr dieses Thema an Aufmerksamkeit gewinnt und auch über eine längere Zeit stabil bleibt und Aufmerksamkeit gewinnt. Denn dann wird es auch zur Gewohnheit und dann könnten wir eine globale Bewegung, beziehungsweise könnte daraus eine globale Bewegung generiert werden. Das ist super. Wenn wir uns jetzt mal In-Groups und Out-Groups angucken, ich habe ja gerade eben schon angeschnitten, welche Menschen beispielsweise eher ich der Out-Group zuordnen würde, dann sind das so CDU, CSU, FDP, AfD, SPD. Und warum ist das so? Naja, guck mal Leute, die machen ganz, ganz viel Wahlkram. Sie machen echt viel Wahlkrampf, also ohne Scheiß.
Leute, es ist alles so ein bisschen krampfig in der Politik, oder? Ja. So richtig wahlkrampfig.
Ultra, also es fängt ja erstens mal bei der Kommunikation an und zweitens mal geht es bei der Scheinheiligkeit weiter. Also tut mir leid, du kannst mir nicht erzählen, dass die CDU und die CSU total hinter Ökologie, hinter dem Klimaabkommen und weiß ich nicht was steht. Überhaupt nicht. Das siehst du im Klimapaket, das siehst du aber auch. Und diese zweite Grafik werde ich im Übrigen auch in Twitter posten.
Ja, du hast ja jetzt mal richtig einen raus.
Ja, safe. Die kommt nämlich von dir, Tobi, wenn ich mir da die Parteien angucke.
Ach ja. Witzige Story dazu. Erzähl erstmal kurz weiter.
Diese vier Parteien auf jeden Fall sind sich einig, dass sie keine Mindeststandards in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln haben wollen, dass sie keine Kerosin- und Luftverkehrssteuer haben möchten, dass sie kein Tempolimit wollen und auch keine blaue Plakette. Super, ne? Aber dann immer schön in den politischen Diskussionen und auch Debatten und Wahlkämpfen immer schön für das Klima stehen. Das ist so scheinheilig, Leute.
Geile Story zu dieser Grafik, von der Noah gerade redet. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja mal auf meinem Twitter-Account SPQH könnt ihr ja mal in der Timeline nach dieser Grafik suchen. Ne, das sieht aus wie so eine Tabelle und dann sind da ganz viele kleine Smileys in grün, gelb und rot drinne. Und da ist das Programm der Parteien eben halt so ein bisschen mit abgebildet. Und dann, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, und dann lest euch einfach mal die Kommentare durch dazu. So viel nur an dieser Stelle. Ihr werdet schon sehen, was ich meinte.
Ja.
Sag mal, Noah, ganz kurz, wo wir da gerade nebenbei ein bisschen quatschen. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit schon frage während dieser Folge? Was ist denn das eigentlich für ein Tee, den du da trinkst?
Oh, Pfefferminztee.
Nein, Pfefferminztee. Lecker, lecker. Ja, wollte ich nur mal wissen.
Einfach nur schön. Was trinkt ihr eigentlich gerne für Tee? Schreibt uns das mal. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Programmpunkt.
Ja, und es wird nämlich jetzt wieder Zeit für den zweiten Teil der Late Machado Playlist.
Yes.
Und diesmal bin ich ja so ein bisschen ruhiger unterwegs als letztes Mal. Deswegen nehme ich als zweites Lied von der Band Gang of Youth das Lied Do Not Let Your Spirit Wane.
Oh, das hört sich auch schön an. Wie geht's denn in dem Lied?
Es geht vor allen Dingen darum, dass das Lied lang ist. Nein, hört es euch an. Nee, der Text lohnt sich aber auch, bevor ich das jetzt erzähle. Ihr müsst wirklich den Text zusammen mit der Melodie, mit der Musik auch so ein bisschen wahrnehmen. Ist ein bisschen, schon ein bisschen rockiges Lied, aber eher ruhig. Und wenn ihr dann euch irgendwie im Internet den Text mal durchlest und das Lied dazu hört, dann begreift ihr nicht nur, sondern fühlt auch, worum es in dem Lied geht.
Oh yeah. Ich habe auch noch ein Lied. Ich mach's mal kurz und knapp. Das Lied heißt Tortellini Tuesday und ist von Rikos, also R-I-K-O-S. Und ach, das ist einfach toll. Ich mag diese Duschsongs, ne? Da kann ich immer schön unter der Dusche so abdancen. Nice. Im Zuge dessen würde ich jetzt meinen letzten Themenblock anschneiden, nämlich warum ist dieses Klimapaket nicht mein Klimapaket? Warum finde ich das zum Kotzen? Ich möchte in diesem Zuge über Lenkungswirkung sprechen. Ich fange einfach mal mit dem Kohleausstieg bis 2038 an, was im Übrigen einfach mal viel, viel, viel zu spät ist, weil... Tobi?
Ja, wo du gerade sagst, viel zu spät ist, ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde mir wünschen, dass wir bereits 2025 aus der Kohle raus sind.
Da wäre ich ganz bei dir, vor allen Dingen, weil das auch möglich ist. Also wenn wir uns gut, abgesehen von den gesetzlichen Regelungen, wie weit beispielsweise Windräder vom Haus entfernt sein müssen, wir haben vorhin nochmal gegoogelt in Bayern, Alter, Leute, was habt ihr für eine Regelung da? 10H-Regelung? Ernsthaft? Ernsthaft? Wenn dieser Turm 200 Meter lang ist, muss der 2000 Meter von eurem Haus entfernt sein? What the hell? Ja, jedenfalls im Windsektor. Ja, ich kann mich da leider echt nur drüber aufregen, sorry.
Nein, ich hatte, also ich musste jetzt gerade eben nur schmunzeln, nur und ich besprechen natürlich vor der Sendung auch immer so ein bisschen, was wir besprechen wollen. Und als wir über die 10H-Regelung gerade gesprochen haben, sprich die zehnfache Höhe des Windrades muss der Mindestabstand zu den nächsten bewohnten Häusern sein.
Oh ja.
Da habe ich dann den großartigen Vorschlag gemacht, vor allen Dingen für Bayern, weil ich glaube, dass Bayern das Bundesland ist, was den größten, also das sind die einzigen, ja, die, glaube ich, diese 10H-Regelung, bei, ja, genau, bei den anderen ist es einfach eine feste Entfernung, ne? Irgendwo
richtig,
so zwischen 1000 Meter, 1500 Meter,
oder sowas, ja.
Genau. Und da ich gesagt habe, um das in Bayern zu umgehen, könnte man dann ja einfach ganz, ganz viele Windräder, die nur einen Meter hoch sind, bauen. Also ganz viele kleine Windräder bauen, anstatt wenige große.
Ihr wisst schon, Tobi sollte niemals Ingenieur werden.
Wieso das denn?
Ja, also, ne? Gut, aber warum könnte der Kohleausstieg eigentlich früher geschehen? Naja, wir reden immer ganz viel im politischen Konsens über Arbeitsplätze, die verloren gehen. Das sind ungefähr 20.000 Stück, die verloren gehen. Forscher haben auch gezeigt, vor allen Dingen auch im im Bericht vom Potsdam-Institut für Klima- und Raumschutz, die haben auf jeden Fall auch schon, ja, verifizieren können, dass die Arbeitsplätze in der Windenergie oder im Windenergiesektor einfach über die letzten Jahre massiv abgebaut wurden und dass dort einfach mehr als 80.000 Arbeitsplätze entstehen können. Also wir hätten sogar noch einen Überschuss. Außerdem meintest du ja auch zu mir in der Vorbesprechung Offshore.
Könnte ja, natürlich. Also ich kann schon verstehen, dass das Thema Windräder und der Abstand zu Wohnhäusern ein sensibles Thema ist. So, wir haben jetzt den Vorteil oder Nachteil, kann man sehen, wie man will. Wir wohnen halt in der Stadt. Für uns ist das nicht so ein Thema.
Richtig.
So, wenn man im ländlichen Bereich wohnt und dann irgendwo in der Nähe von dem Haus so ein Windrad stehen hat, dann kann ich mir schon verschiedene Dinge vorstellen, die da echt störend sind. Das hört man ja auch immer wieder. Teilweise die Geräusche, die Windräder machen. Und dann ist es ja auch so durch das Licht, dass ich, wenn sich das Windrad vor der Sonne dreht, quasi, dass ich in meinem Haus dann natürlich andauernd immer dieses hell-dunkel-mäßige habe, ja, wie so eine Sonne mit Blinker quasi. Und dass das natürlich auch nervig ist und auf Dauer, wenn da Ärzte unter euch sind, die wissen das vielleicht besser, da irgendwo Kopfschmerzen oder vielleicht Migräne oder ähnliche Dinge entstehen können, habe ich zumindest irgendwo schon mal gehört. Und das ist natürlich auch nicht schön, überhaupt keine Frage. Und dann stelle ich mir aber die Frage, wenn es denn so schwierig ist, Flächen zu finden, auf denen ich Windräder bauen kann, weil es diese Regelung gibt, dann bin ich doch der Meinung, dass wir bisher zumindest in Deutschland noch nicht so stark offshore-mäßig unterwegs sind, dass da auf jeden Fall Platz sein müsste, um noch Offshore-Windparks zu bauen. Auch das ist natürlich nicht das Idealste, was man der Umwelt antun kann, wenn man da was ins Meer baut. So, aber wenn das vernünftig gemacht ist, da siedeln sich dann ja auch Lebewesen an, wenn das da im Meer drin steht, keine Ahnung. Irgendwo muss die Energie aber ja de facto mal herkommen. Im Übrigen nicht nur Windenergie, sondern Solar ist ja dasselbe. Richtig. Also gerade bei Leuten, die das Haus bauen, ich glaube, dass in den letzten Jahren, nachdem das eine Weile so gehypt wurde, sind die Subventionen, wenn man sich seine Solarpanels aufs Dach packt, auch runtergeschraubt worden, anstatt erhöht worden.
Das stimmt auch. Ja, es wurde anfangs sehr hart gepusht, ne, das stimmt schon. Mittlerweile weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, es ist gleich geblieben. Es ist einfach nicht mehr gestiegen.
Ja.
Ich glaube, das war das Ding. Jedenfalls, wenn wir über Subventionen reden, Förderungen, aber auch irgendwie so Verzicht, dann können wir auch im gleichen Zuge über die CO2-Steuer reden. Und da möchte ich gerne über euch, über das Thema Lenkungswirkung sprechen. Denn Lenkungswirkung ist ja eigentlich Aktion, Reaktion. Das bedeutet, unser Verhalten wird beispielsweise eingeschränkt durch eine CO2-Steuer. Erwünscht waren natürlich, dass ab 2021 50 Euro CO2-Steuer pro Tonne CO2, die ausgestoßen wird, bezahlt werden, gefordert. Aber wir sind jetzt halt bei 10 Euro. Toll. Kostet, also sorry Leute, aber eine Maß Bier auf dem
kommen Sie Scheiß ran, kommen Sie ran. Hier gibt's CO2 nochmal im Sonderangebot. Ja, wir richtig. Hauen nochmal alles raus.
Richtig, Räumungsschlussverkauf, bevor die Erde untergeht. Ja, hurra. Jedenfalls kostet eine Tonne CO2 weniger als ein Maß Bier auf dem Oktoberfest. Das kann's ja wohl nicht sein. Also sorry, das kann's echt nicht sein. Das ist doch krank.
Jetzt wär mal interessant. Also, eine Tonne CO2 kostet mit 10 Euro als Einstiegspreis, kostet weniger als ein Maß, die sie auf dem Oktoberfest. Ich glaube, das lag bei 11,50 Euro, 12,50 Euro, ja, irgendwie sowas, ja, ne? Meinetwegen 12 Euro oder so, keine Ahnung.
Jetzt wäre es ja mal interessant zu berechnen, ein Maß Bier auf dem Oktoberfest. Wie viel CO2 ist denn entstanden in der, also von der Ernte der Zutaten bis dieses Maß Bier auf dem Oktoberfest in dem Glas landet? Gut, das wird wahrscheinlich keine ganze Tonne sein, die für ein Glas da entstanden ist. Aber wenn man so auf diese Produkte draufschaut und das dann von dem CO2-Preis abzieht, dann wird, glaube ich, relativ schnell klar, dass diese 10 Euro nicht im geringsten ausreichen.
0,0. Also übertragen wir das Beispiel auf den Verkehrssektor. Wir in Deutschland, wir stoßen schon jede Menge CO2 aus, dadurch, dass gefühlt jeder eigentlich ein Auto hat. Wir haben jede Menge Staus auf den Autobahnen. Gefühlt jeder Dritte hat ein Zweitauto. Familien, die zu fünft in einem Haus wohnen, haben 5 Autos.
Und jeder Zweite hat ein Drittauto.
Ja. Jedenfalls hat diese Lenkungswirkung einfach, beziehungsweise diese CO2-Steuer, die ist dann nichtig. Die hat überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf unser Verhalten. Diese CO2-Steuer soll ja bewirken, dadurch, dass wir mehr bezahlen, dass wir weniger Auto fahren, dass wir weniger Fleisch essen, dass wir weniger dies, das, Ananas. Dass wir einfach umweltbewusster uns verhalten und interagieren mit der Umwelt. Jedenfalls 10 Euro ab 2021, die machen auf den Spritpreis gerechnet 3 Cent Unterschied. 3 Cent, das lächerlich. Verschmerzt jeder. Das juckt doch keine Sau. Ja, ob du 10 Euro mehr zahlst, wenn du voll tankst.
Wir haben doch vor ein paar Jahren schon Benzinpreise gehabt, die höher waren, als die neuen Benzinpreise mit CO2-Steuer sein werden.
Ja, und da haben sich die Leute zwar beschwert, was haben sie gemacht? Sie haben trotzdem getankt.
Ja, also ich habe festgestellt, ich habe damals, als das so extrem hoch war, habe ich auch ein Auto gehabt mit Benzinmotor. Und da habe ich so bei mir selber gemerkt, ab so einem Literpreis von, und das hat man teilweise so von 1,65, jetzt auf Super gemünzt natürlich und nicht auf Diesel, ab 1,65 war so eine Sache, wo ich gemerkt habe beim Tanken, das fängt jetzt an richtig weh zu tun, so. Wo ich auch immer sag, so, ja, dann muss man noch den CO2-Preis, muss man noch mal so gestalten. Wenn wir jetzt gucken, was weiß ich, Diesel sind wir immer so zwischen 1,30, 1,35, irgendwie sowas. Keine Ahnung, da muss man doch mal schauen, dass man da einen CO2-Preis macht, dass da eben halt nicht 3 Cent draufkommen, sondern 30 oder sogar am besten noch 50 Cent.
Ja, sehe ich auch so. Weil dann wird auch erstmal das Verhalten wirklich beeinflusst und dann überlegst du dir dreimal, tanke ich jetzt komplett voll oder tanke ich vielleicht nur einen Vierteltank? Und fahre auch nur lange Strecken mit dem Auto und kurze Strecken mit dem Bus zum Beispiel, mit der U-Bahn, mit dem Fahrrad und so weiter und so fort. Aber lass mich mal kurz noch dazu erzählen. Bahnfahren ist ja auch so schön geregelt. Bahnfahren soll jetzt 10% günstiger werden. Das bedeutet, das Ticket von Berlin Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof kostet jetzt nicht mehr 133 Euro. Sondern 123 Euro mit dem ICE. Toll!
Das ist ein richtiger Schnapper für die Ersparnis. Kann ich neben mir eine Tonne CO2 kaufen. Geil.
Es ist einfach nur lächerlich. Genauso ist es auch mit
dem... Hier, warte, noch mal ganz kurz zum Thema Tankstelle noch mal, bevor wir die Tankstelle gänzlich verlassen. Ne? Und für alle unter euch, die sagen, hä, Benzinpreise, wo reden die da? Ich tank immer für 20 Euro, da ändert sich gar nichts. Denk mal nach.
Jedenfalls beim Fliegen ist es halt genau dasselbe. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt gerade nicht mit den Zahlen, die ich im Kopf habe. Inlandsflüge werden um 3 Euro angehoben. Und ja, ausländische Flüge, sage ich mal, oder
Langstreckenflüge.
Einfach die nicht innerhalb von Deutschland passieren. Wenn die ausländische Flüge, ja, ne?
Auslandsflüge.
Ausländerflüge,
oh okay. Oh Gott, Ausländerflüge müssen viel teurer werden.
Ja, die werden dann 17 Euro teurer. Ja. Also es macht halt trotzdem auch nichts. Wer würde nicht diese 3 Euro für einen Inlandsflug mehr bezahlen? Ich kenne massig Leute, die einfach aufgrund ihres Berufes fliegen, weil es viel stressfreier ist, klar. Aber trotzdem produzierst du ja jede Menge CO2.
Das ja, aber die Leute, die beruflich fliegen und die beruflich auch fliegen müssen, guck mal, ich bin ja auch viel beruflich unterwegs, mit dem Auto zwar, aber muss ich eben halt auch, da ist es ja eine ganz andere Sache und da geht es mir nicht darum, dass man da Ausnahmen machen muss, aber da fällt ja die Last nicht auf den Mitarbeiter, der ja nichts dafür kann, dass er fliegen muss oder Auto fahren muss, sondern da fällt die Last eben halt auf die Firma und das finde ich dann auch vollkommen in Ordnung.
Das sowieso, aber letztendlich kann man ja auch andere Alternativen beispielsweise in Angriff nehmen. Du kannst auch
logisch.
Mit dem Zug fahren, du kannst auch beispielsweise mit einem Bus fahren, der wasserstoffbetrieben ist, du kannst auch unter anderem hier, apropos, Fahrgemeinschaften bilden.
Apropos Bus, der wasserstoffbetrieben ist, ne? Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, nur mal eine kurze Mitteilung hier zwischendurch, was ich ganz cool fand. Man kann Polizei gegenüber, skeptisch gegenüberstehen, wie man will, aber ich habe jetzt gerade kürzlich gelesen, dass die Polizei Hamburg testweise jetzt die ersten, ich weiß nicht wie viele es waren, wasserstoffbetriebenen Streifenfahrzeuge einsetzt. Coole Sache.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Vor allen Dingen wäre es auch eine Maßnahme, wenn wir viel mehr über unser Verhalten nachdenken würden und auch mal, auch wenn CO2 nicht sichtbar ist, mal darüber nachdenken würden, wie würde unsere Welt jetzt eigentlich aussehen, wenn beispielsweise CO2 blau gefärbt wäre. Ich glaube, wir hätten eine sehr, sehr, sehr blaue Welt. In diesem Sinne würde ich jetzt meinen Themenblock abschließen und wäre dann auch eigentlich schon fertig und leite dann einfach zu dir erstmal rüber, wieder ins Hauptstadtstudio.
Meine Damen und Herren, Sie hörten von Professor Dr. Noah weise Worte zum Thema Nicht mein Klimapaket. Yay. Ja, wie ihr das eventuell aus der letzten Folge schon kennt, haben wir jetzt zum Ende dieser Folge hin noch zwei Kategorien, die wir abarbeiten müssen. Das eine ist zum einen der Tweet der Woche. Der Tweet dieser Woche mit anonymen Absender. Ich habe ihn auf einem Bild gelesen bei Twitter. Und gerade, weil wir jetzt ja auch heute eine Wahl in Thüringen haben tatsächlich und nicht letzte Woche. Hoppala. Sorry dafür nochmal. Folgender Tweet, den ich gelesen habe. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Einfach mal wirken lassen.
Ja, einfach wirklich mal wirken lassen. Und jetzt komme ich zu meiner Rubrik, nämlich das Geräusch der Woche. Ja, das Geräusch der Woche ist heute mal was ganz Creepiges. Hört einfach mal zu, erratet es. Und schreibt uns gerne auf Twitter, liebe Leute, schreibt uns gerne E-Mail. Wir machen auch noch einen Instagram-Account, schreibt uns auch gerne auf Instagram. Wie geht's? Jetzt geht's los. Was kann das gewesen sein?
Boah, das war ja einfach.
Für dich vielleicht.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer heiteren Folge heute. Na, was heißt heiter? Doch, ich glaube, wir haben das Heitere und das Ernsthafte ganz gut verknüpft.
Ich denke, ich auch. Ne? Ich
oder?
Denke ja. Auch. Ja. Wunderbar. Können wir stolz auf uns sein. Warte nochmal.
Schulterklopfen. Das war jetzt übrigens nicht das Geräusch der Woche. Generell solltet ihr dieses Geräusch irgendwo im Podcast bei uns mal hören. Es ist Noah, der sich selber auf die Schulter klopft.
Ja, aber ich bin arrogant und eitel.
Ja, stimmt. Nein, natürlich nicht.
Okay.
Alles klar, also uns hat's heute auf jeden Fall wieder viel Spaß gebracht. Ach so, eine Sache noch, bevor ich die Verabschiedung mache, im Namen von uns beiden im Übrigen. Vielen Dank an euch alle, die in der vergangenen Woche uns schon so ein bisschen Feedback gegeben haben zu der ersten Folge. Da ist so ein bisschen alles Mögliche drunter und drüber gegangen bei der ersten Folge. Ihr habt das teilweise bei Twitter gesehen mit den technischen Problemen. Wir sind jetzt erst auch auf Spotify, habe ich ja eingangs auch gesagt. Das hat alles ein bisschen länger gedauert, war ein bisschen komplizierter. Und durch das Chaos, was wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen beschrieben haben, sind wir da auch einfach mit ein paar Fakten durcheinander gekommen. Was heißt mit ein paar? Eigentlich nur mit dem Datum für die Landtagswahl in Thüringen.
Schwamm drüber,
es war die erste Sendung. Ich hoffe, die zweite war besser. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich weiterhin darauf, wenn ihr uns konstruktives Feedback schickt über die bekannten Kanäle. Und ja, vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder zugehört habt. Wir werden euch zeitig informieren, wenn das Thema für die nächste Sendung ansteht oder feststeht. Solange wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und ich bin raus und die letzten Worte hat mein geschätzter Kollege Noah.
Vielen Dank, Tobi. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, liebe Leute. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Fuck My Brain. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.